Herzlich willkommen zur Gain Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von Gain sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Gemeinsam wird erkundet, was wahre Führung ausmacht, wie man beruflichen Erfolg erreicht und wie Sie als Zuhörer Ihre eigene Karriere auf das nächste Level bringen können. Viel Spaß in der Gain Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gain Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Beruf. Ich bin Thorsten Bach und freue mich heute auf eine inspirierende Unternehmerin und Expertin für Führung, Transformation und Gremienarbeit. Ich darf Stefanie Salata, Gründerin und Geschäftsführerin von Stella Circle, ganz herzlich begrüßen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Liebe Stefanie, schön, dass du es geschafft hast, dir Zeit zu nehmen und heute bei uns bist in der Leadership Lounge. Nicht jeder, der uns zuhört, wird dich so kennen. Daher darf ich dich zunächst noch mal kurz mit ein paar Sätzen vorstellen. Du hast eine beeindruckende Karriere im Bankenwesen hinter dir, unter anderem in leitenden Managementrollen bei der Deutschen Bank, bei der Berliner Bank, der Volksbank Lüneburger Heide. Heute bist du Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Beirätin und Business Angel mit dem Ziel, Transformation und Leadership neu zu denken. Eine spannende Vita, die neugierig macht auf das Gespräch mit dir.
Vielen Dank. Ja, ich bin auch gespannt.
Du hast in großen Bankenhäusern Verantwortung getragen und heute gestaltest du mit Stella Circle neue Wege für Führungskräfte. Wie fühlt sich das an, beide Welten so intensiv zu kennen, die klassische Finanzwelt und die heutige Transformationswelt?
Ja gut, natürlich. Das habe ich ja freiwillig gewählt und ich liebe die Bankenbranche. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr lange und das macht mir immer noch sehr viel Spaß. Da bin ich immer noch sehr, sehr gerne. Ich bin ja noch als Aufsichtsrätin im Private Banking, neuerdings jetzt in einem unabhängigen Vermögensverwalter tätig, aber auch in einem großen Konzern, in einer Tochter, in einer Immobilientochter einer großen Bank. Insofern habe ich ja immer noch damit zu tun, aber ich wollte irgendwann erst einmal mehr verschiedene Sachen machen und zweitens wollte ich natürlich gerne dieses Thema, wo ich fand, zusammen mit meiner Partnerin, was es eigentlich noch nicht gibt, aufsetzen, nämlich die Führungskraft. Beziehungsweise wir haben uns relativ stark konzentriert auf die Top-Führungskraft, die in den Mittelpunkt zu stellen. Und die Top-Führungskraft für sich selber in ein anderes Zufriedenheitslevel zu bringen. Weil meistens sind Top-Führungskräfte relativ stark getrieben und halten relativ wenig inne, um zu gucken, was macht sie eigentlich zufriedener und was macht sie dadurch wirksamer. Man ist oft ja, in so ein bisschen einem Hamsterrad. Und unser Ansatz ist es zu sagen, wie kann man das optimieren? Wie kann man die Zufriedenheit erhöhen? Und wie kann man einen Reflexionsmoment einbauen über einen längeren Zeitraum?
Mhm. Natürlich, um solch eine umfassende Beratungsleistung anzubieten, braucht man natürlich auch entsprechende Expertise. Die bringst du mit, eine tolle Karriere. Wie würdest du deinen bisherigen Werdegang mit wenigen Worten selbst beschreiben?
Sehr fokussiert in der Bankenbranche. Ich habe mich immer konzentriert auf den einen Punkt, der heißt, wie gestalte ich Erträge, wie kümmere ich mich um Kunden, um Wachstum. Und wie inspiriere ich Menschen dazu, diesen Weg gemeinsam mit mir zu gehen? Das war der Weg Nummer eins in den Bankenhäusern. Und der Weg jetzt setzt logisch darauf aus, auf meine Karriere und Führungserfahrung für viel mehr Menschen in diesen Leadership-Positionen, ja, sozusagen diese Erfahrung stärker mit einzubringen. Ich wünschte, so etwas wie Stella Circle hätte es früher gegeben, als ich jünger war, weil man eben tatsächlich immer wieder mal jemanden gebrauchen kann, der unaufgefordert auf einen zukommt oder wenn man etwas hat, zu dem man gehen kann, wo man diese Themen bespricht, die man mit Kollegen, mit Chefs und Mitarbeitern oftmals nicht besprechen kann, nämlich die, die einen selbst betreffen. Und so würde ich jetzt meine Karriere beschreiben als den logischen Schluss und als inzwischen viel breiter und bunter, als das früher war.
Hat dich denn die Finanzwelt schon seit jeher gereizt? Wolltest du schon in der Jugend zur Bank oder was waren deine Träume als junge Frau?
Ja, das ist immer so eine Frage. Also ich bin nicht die Person, die schon mit 3 wusste, ich will Musikerin oder Bankerin gar werden. Das war es echt in der Tat nicht. Es war ja in den 80er Jahren so ein bisschen, ja, also ganz so systematisch, wie man es heute sich seine Karriere plant, habe ich das nicht gemacht. Ich wusste oder ich dachte damals familienbedingt, ich mache erstmal eine Ausbildung und hatte eigentlich noch viel kreativere Sachen im Blick. Mein ursprüngliches Thema war damals Werbekauffrau. Das ergab sich dann aber nicht. Und dann sagte mir irgendjemand, du kannst gut mit Kunden, du bist ganz gut in Mathe und jetzt guck dir doch mal das Bankenthema an. Und so ein ganz kleines bisschen war das zufällig. Jetzt hatte ich aber das große Glück, dass ich eben eine tolle Ausbildung machen konnte und dann ein tolles Studium und eben lange bei der Deutschen Bank war. Und da habe ich dann schon großen Spaß dran entwickelt, an dem Thema einerseits Zahlen und Ertrag, ehrlich gesagt Geschäftsorientierung und andererseits an dem Thema Kunde. Und Mensch, Mitarbeiter.
Okay. Also unterschiedliche Themen, die dich in dieser Welt dann auch gereizt haben, ja?
Ja, und vielleicht muss man eins sagen, dass, falls die Frage kommt, vielleicht sowieso, aber es passt an der Stelle, wenn ich das mal von mir aus sage. Man fragt mich auch oft, ob ich schon immer wusste, dass ich Führungskraft werden wollte. Und ich glaube, das war ein bisschen intuitiv. Mir hat es schon Spaß gemacht, Menschen zu inspirieren. Also nicht da durch die Gegend zu treiben und Anweisungen zu erteilen, sondern mit Teams gemeinsam etwas zu bewirken. Und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber das kam dann relativ früh, dass ich das Bedürfnis hatte, ich möchte auch Führungskraft werden.
Welche beruflichen Stationen waren für dich besonders lehrreich? Warum?
Es gab eine Situation, die ist jetzt schon recht lange her. Da war ich eine sehr junge Frau und habe einen relativ großen Sprung gemacht. Also zwei Situationen gibt es eigentlich. Die eine war, ich war sehr jung und hatte plötzlich die Verantwortung für 130 Menschen. Bin von Berlin nach Frankfurt gezogen, Anfang 30, und hatte plötzlich, und das war ein großer Schritt für mich, habe plötzlich Führungskräfte geführt. Und Führungskräfte zu führen ist was anderes als also erstmal über die Distanz zu führen und zweitens auch jemand, der selber sehr gestanden ist und auch Menschenverantwortung und für Mitarbeiterverantwortung hat. Das ist schon nochmal eine andere Challenge. Unabhängig jetzt vom Alter, was dann auch eine Challenge war, ist das eine höhere Herausforderung gewesen. Das habe ich schon gespürt. Und die andere Situation war die, als ich die Berliner Bank geführt habe. Das war schon eine also da hatte ich halt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Fokus von allen Seiten. Vom Markt, von den Kunden, von den Mitarbeitern, auch von dem Konzern, in dem die Bank sich befand, Deutsche Bank. Also hatte ich plötzlich so ein Spotlight, so eine Aufmerksamkeit. Das war schon auch ein sehr prägender Moment.
Ja, super spannend. Welche Lektionen hast du aus dieser Zeit mitgenommen, gerade auch im Hinblick auf deine heutige Tätigkeit?
Ja. Habe eine Mischung aus Fokus und Konzentration und zielorientiert und dennoch Gelassenheit oder Lässigkeit. Also wenn man zu verkrampft da einem Plan hinterherläuft, sieht man nicht, was sich links und rechts am Wegesrand tut und was vielleicht Menschen um einen herum sagen. Das ist so eine Angelegenheit. Also das ist schon wichtig. Auf der anderen Seite ist es schon wichtig, sich ein Konzept zu machen. Und ich sag mal, im stillen Kämmerlein mit einem guten Sparringspartner, wenn man den hat. Ja, also sich überlegen, mit wem bespreche ich das Thema und dann seinen Plan, ohne zu starr zu sein, dann auch wirklich zu verfolgen. Weil es kommen in solchen Positionen ja tausende von Leuten auf einen zu, erzählen einem, was jetzt alles notwendig und wichtig ist. Und man muss aufpassen, dass man sich da nicht so mittreiben lässt. Also sich schon in Ruhe überlegen, was willst du jetzt eigentlich? Ich überlege mir heute noch bei fast jedem Gespräch, also eigentlich bei jedem Gespräch, bei allen Sachen, die ich mache, was ist denn jetzt das Ziel und was will ich eigentlich schaffen? Und das fand ich immer sehr wichtig. Und ein anderer Punkt, der ist auch noch einer, und das unterschätzen, glaube ich, viele, und das habe ich bestimmt eine Zeit lang auch unterschätzt, wenn du so im Spotlight bist, bei deinen eigenen Mitarbeitern, bei Kunden und so weiter, überleg dir wohlgesetzt deine Worte. Also wie formulierst du etwas?
Ja, genau.
Kommunikation ist ein wichtiges Thema.
Absolut. Wie definierst du für dich persönlich Erfolg?
Erfolg ist natürlich, wenn man Banker so fragt, oftmals sehr ertragsorientiert oder wachstumsorientiert. Und ich will auch nicht verhehlen, dass es für mich auch ein Teil des Erfolges ist. Erfolg ist aber auch Menschen, und es soll nicht so abgedroschen klingen, das meine ich tatsächlich, wirksam zu machen. Ich mache mal ein Beispiel, jetzt mal unabhängig von dem Ertrag. Ein Mitarbeiter einzusetzen an einer Stelle, an der er viel oder sie viel besser geeignet ist als an der alten Stelle, ist für mich ein Riesenerfolg. Da hatte ich auch ein paar Führungserlebnisse, wo ich vielleicht doch mal jemandem im ersten Moment wehgetan habe und gesagt habe, ich nehme dich da raus aus der Position, ich biete dir aber die andere an. Und für mich ist es dann ein Erfolg, und da fallen mir 3, 4 Beispiele ein, dass ich jemandem das gesagt habe und in eine bessere, also in eine aus meiner Sicht für ihn oder sie passendere Rolle gesetzt habe und hinterher die Leute auch gesagt haben, das war richtig, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen komisch war, die Veränderung, aber das war richtig. Und Menschen da einzusetzen und deren Stärken zu nutzen, das finde ich, ist immer ein Erfolg. Und ansonsten ist Erfolg für mich bei einem Unternehmen echt, ehrlich gesagt, schon auch damit verbunden, dass es gesellschaftlich etwas schafft, dass es irgendwie auch was Gutes tut, was nicht heißt, dass man damit nicht auch Geld verdienen kann. Mhm. Ich sage mal noch ein Beispiel aus der Bankenszene oder überhaupt, auch jetzt gilt auch für unser Unternehmen, Stella. Natürlich zahlen die Kunden für diese Dienstleistung bei einer Bank oder bei eben auch woanders, eben bei uns. Aber wenn sie dadurch einen Mehrwert haben, dann ist das für mich ein Erfolg.
Ja. Was treibt dich persönlich an? Was lässt dich deine Projekte nachhaltig verfolgen? Was lässt dich deine Erfolge auch immer wieder in den Blick zu nehmen?
Ja, also das ist eine Frage, die ich mir gerade in den letzten Jahren vermehrt gestellt habe, weil als ich bewusst aufgehört habe und mein Vertrag eben, der zur Verlängerung anstand, dann nicht nochmal verlängert habe, wäre ja bequem gewesen und auch sicherlich nicht unattraktiv in jedweder Hinsicht, habe ich so gedacht, was sind eigentlich die nächsten Schritte? Und einer meiner Punkte meines persönlichen Lebens ist der, dass Arbeiten, etwas bewirken, Wirkung entfalten, ich sagte das eben schon, Entscheidungen zu treffen beziehungsweise auch zu befeuern, die Relevanz haben für Unternehmen und Menschen und Gesellschaft, das ist für mich etwas, was mich wirklich antreibt. Und das heißt bei mir, dass ich liebe Freizeit, ich liebe meine Familie, ich liebe auch Kultur und solche Dinge, aber für mich gehört auch Arbeit zum Leben dazu und das liebe ich, etwas zu bewirken.
Jetzt warst du bei den Banken natürlich in tollen Rollen, Geschäftsleitung, Managing Director und vieles mehr. Und dann hast du dich ja mit über 50 nochmal neu erfunden, neu gestartet, selbstständig gemacht. Wie kam die Entscheidung zustande?
Ja, also das war koinzident, aber ich glaube nicht zusammenhänglich oder ursächlich. Kurz nach Corona stand dann, wie gesagt, eben die Verlängerung an. Und ich habe gedacht zu Stefanie, wenn du jetzt das nochmal weitermachst, dann hast du irgendwann so eine Zeitmöglichkeit überschritten, dich nochmal anders zu definieren. Und mein Ziel ist in der Tat, A, selbstbestimmt zu arbeiten, mit viel Sinn und Spaß etwas zu bewirken und auch wirklich lange weiterzumachen. Also für mich gehört auch die Steuerung, wirklich etwas zu tun, gehört für mich zum Leben. Da gibt es ja tolle Vorbilder, Margot Friedländer, die mit 100 oder hier Iris Apfel, die mit über 100 noch gearbeitet haben. Ich finde das toll, weil das gibt mir auch Energie und Kraft. Und das machst du in der Regel nicht in so einer klassischen C-Level-Rolle im Konzern oder in der Spitze. Irgendwann ist da so ein Punkt erreicht, wo du wo gesagt wird, Mensch, also jetzt müssten wir irgendwie das ganze Thema mal durchwechseln. Und das vorzubereiten war mein Ziel, rechtzeitig genug, weil genau, einerseits kann man sagen über 50, andererseits war es noch früh genug, dass ich noch Zeit hatte, das aufzusetzen. Und der andere Punkt ist der, ich bin ja in verschiedenen Unternehmen als Aufsichtsrätin, Beirätin, in meinem eigenen Unternehmen, die Vielfalt zu haben. Und doch verschiedene Dinge zu sehen, das finde ich in der jetzigen Lebensphase einfach spannend. Mhm. Und das war auch das Ziel.
Ja. Was waren für dich aus diesem Wechsel dann auch in die Selbstständigkeit die eigenen Lerneffekte? Und was kannst du vielleicht anderen mit auf den Weg geben, die das auch vorhaben?
Ja, da gab es natürlich Lerneffekte. Also so dieses Thema Konzern, Verantwortung mit vielen Mitarbeitern. Das größte Thema, finde ich, ist lebenslanges Lernen. Das ist der Effekt, den ich für mich persönlich gesehen habe und der manchmal auch schmerzhaft war, wenn du vorher zwei Assistenten hattest und irgendwie mal alles und alles lief irgendwie so und 1000 Abteilungen. Denn es ist natürlich ein Unterschied, wenn du dich auch als Aufsichtsrätin, kenne ich einige, die in großen Aufsichtsräten auch sind, und dann ist da plötzlich keine so Assistenzposition mehr. Und das ist einerseits schwierig, das muss man schon sagen, bisschen kaltes Wasser. Andererseits kann man sich ganz schnell, wenn man will, darauf einstellen und andere Strukturen schaffen. Ja? Und das ist so ein Learning, wie ineffizient man manchmal auch arbeitet und auf der anderen Seite, wie schnell man sich auf andere Situationen einstellen kann, ohne dass das Ergebnis für einen selbst und für das Unternehmen und für die Arbeit schlechter wird. Das ist echt ein Learning. Und mein Learning ist, eigentlich müssen wir uns alle ständig immer wieder bewusst mal verändern. Und gerade wenn es gemütlich wird, am besten, wenn man dann sagt, so, jetzt mache ich mal was anderes.
Okay, ja, prima. Jetzt hast du natürlich über viele, viele Jahre Managementfunktionen begleitet. Lass uns da nochmal über das Thema auch Führung und Leadership sprechen. Wie würdest du deine eigene Führungspersönlichkeit beschreiben?
Ja, also erstens, auch diese verändert sich. Ich glaube schon, dass ich vor 20, 30 Jahren auch in meiner Führungshaltung Dinge noch anders gemacht habe als heute. Heute bin ich noch viel mehr einbeziehend, als ich das früher war. Das ist einerseits ein Thema der Zeit, also wie, was für gesellschaftliche Norm ist. Andererseits, in welchem Umfeld, kulturellen Umfeld du dich befindest. Andererseits aber entwickeln wir uns ja persönlich alle weiter, und die Gen Z, über die ja alle immer sprechen, oder ne, die nachfolgenden Generationen insgesamt zeigen uns eben auch auf, dass man sich da verändern muss. Aber grundsätzlich gibt es drei Grundfesten, die mir wichtig sind in der Führung nach wie vor, und die sind alle gleich wichtig, und ohne eine geht, finde ich, alles nicht. Die eine ist das Thema Sinn und Spaß und Spirit, den ich haben muss, wenn ich führe, ich mit den Menschen und die Menschen mit mir. Das andere ist schon auch das Thema Klarheit. Was will ich eigentlich mit dem Team erreichen? Und das dritte ist für mich immer noch ein Thema, dass ich verbindlich bleibe. Weil ich gebe gerne ganz, ganz viel Freiheit. Aber irgendwann müssen wir wieder auf den Punkt kommen, dass wir uns anschauen, was wollten wir eigentlich erreichen? Was haben wir eigentlich redet und wie haben wir da eigentlich die Themen verfolgt und wie ist das Ergebnis so in etwa zustande gekommen?
Ja.
Und ich finde, ohne eines der dreien geht es nicht gut.
Gerade den letzten Punkt Verbindlichkeit möchte ich mal aufgreifen. Seit einigen Jahren habe ich die Wahrnehmung, dass gerade dieses Thema schwindet, dass Verbindlichkeit oft nicht mehr so gegeben ist wie früher. Hast du die gleiche Wahrnehmung?
Ja, ich weigere mich ein bisschen, das wahrzunehmen, und ich habe noch keine Statistiken darüber gesehen. Manchmal habe ich die Wahrnehmung auch, aber ehrlich gesagt gab es das früher teilweise auch. Ich stöhne natürlich auch, wenn ich mit irgendjemandem, und das muss nicht immer ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sein, sondern kann auch ein Mensch im privaten Umfeld sein oder ein Dienstleister, dass oft Zusagen nicht eingehalten werden, geschweige denn Zwischenbescheide gegeben werden. Ich finde, das hat was mit Höflichkeit der anderen Person zu tun und mit Wertschätzung. Ja. Und ich bin einfach unermüdlich, an diesem Thema zu arbeiten, auch selbst. Ja, wenn ich etwas zugesagt habe und ich kann es nicht rechtzeitig liefern, dann sage ich eben Bescheid oder auch zwischendurch. Ein bisschen habe ich schon das Gefühl, aber früher war das teilweise auch so, dass der ein oder andere etwas einfach nicht gemacht hat, was man irgendwie meinte, verabredet zu haben. Aber ich finde, man muss da entspannt im Austausch bleiben. Mhm.
Du arbeitest ja auch mit vielen, vielen Führungskräften zusammen. Welche Führungspersönlichkeiten haben dich denn bislang beeindruckt und warum?
Ich frage mich manchmal auch, ob es eine Persönlichkeit, so eine Art Lichtgestalt gibt, die ich sozusagen als absolutes Vorbild nehme. Tatsächlich gibt es das irgendwie nicht. Es gibt aber Menschen, die ich wirklich richtig gut finde. Auf jeden Fall in Einzelteilen. Also mich beeindrucken Leute, die einmal in schwierigen Situationen klar und ruhig bleiben, nicht zu sehr aufgeregt Aufgeregtheit deutlich machen, was nicht heißt, dass man nicht auch mal aufgeregt sein darf, um Gottes Willen. Ja, man darf auch sagen, ich bin aufgeregt, die aber sich so artikulieren, dass die anderen nicht das Gefühl haben, die gerät komplett aus der Fasson, also eben nicht laut werden und so weiter. Und mich beeindrucken Persönlichkeiten, die sehr menschlich sind und trotzdem erfolgreich sind. Ja, also ich habe da 2, 3 Menschen im Kopf, aber es wäre jetzt vermessen, wenn ich die jetzt nenne und andere damit nicht nenne. Aber ich finde schon, dass Menschen, die ein gutes Auftreten haben, andere mitnehmen, aber auch Ergebnisse produzieren, die finde ich schon beeindruckend und eben, ja, auch langfristig sozusagen Menschen auf ihrem Weg entsprechend begleiten. Das finde ich wichtig und gut.
Thema Gelassenheit. Wie bleibst du bei all deiner Verantwortung gelassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich, glaube ich, im Laufe der Zeit einfach gelernt, dass es wahnsinnige Energieverschwendung ist, sich über Dinge aufzuregen und dass es darum geht, dass es ja auch wichtig ist, wenn man eine Verantwortung hat, dass man andere nicht noch nervös macht, sondern dass ich sage, okay, wir haben jetzt hier ein Thema und das wäre entsprechend zu lösen. Unabhängig davon mache ich natürlich auch solche Dinge wie Sport und mentales Training. Und gerade mentales Training finde ich es wichtig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel gibt es eine Sache, die mache ich immer sehr gerne. Wenn sich jemand aufregt, dass jemand anders etwas nicht macht, was man selber möchte, dann gucke ich mir immer an, was sind denn die Motivatoren der anderen Menschen? Also ja, nur weil ich gerne immer siegen will und Ergebnisse produzieren will, ist der andere vielleicht ganz anders. Und wenn ich mir das anschaue, dann kann ich damit gut umgehen. Und dann hat es aber auch manchmal, also da muss man eben darüber auch sprechen, aber das hilft mir, gelassen zu bleiben.
Okay.
Zu akzeptieren, dass Menschen verschieden sind.
Du hast ja auch erwähnt, es gibt Veränderungen, globale Veränderungen in der Welt. Die Schnelllebigkeit ist viel höher geworden. Was müssen erfolgreiche Führungskräfte deiner Meinung nach auch teilweise neu lernen?
Also ein paar Sachen haben wir fast schon angesprochen. Es gibt so 4 Punkte, die ich sehr, sehr wichtig finde. Der eine Punkt ist lebenslanges Lernen. Vergiss es, dass du fertig bist. Du bist nie fertig, im Leben und auch in der Führung nicht. Ein zweiter Punkt ist das Thema Technik. Das hat sich schon sehr verändert, dass Führungskräfte sich wirklich mit technischen Möglichkeiten auseinandersetzen müssen. Diese ganze künstliche Intelligenz-Thematik kann ich nicht delegieren. Also ich muss das verstehen. Ich muss es wenigstens so weit verstehen, was es macht, weil es verändert die Welt halt extrem. Ja. Und Modern Leadership im Sinne von, wie inspiriere ich nicht nur die Menschen, sondern auch die Mitarbeitermenschen, sondern auch die Stakeholder um mich herum, die Kunden. Dieses Menschenthema im Sinne von Führung ist ein dritter, wirklich wichtiger Punkt, finde ich, sich das zu überlegen, weil auch das ist so ein bisschen nicht Führung, aber ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es wird oft, also viel zu selten in letzter Zeit in Deutschland über das Thema Kundenmotivation gesprochen. Also, weil wir reden wie über die Produkte, über die Mitarbeiter, über die Ergebnisse. Aber was wollen eigentlich die Kunden? Weil das macht übrigens Amazon zum Beispiel sehr, sehr gut, die wirklich ganz stark die Perspektive einnehmen. Ja. Und das vierte ist schon auch der Punkt, fachliche Kompetenz tatsächlich auch selber zu haben. Soweit, dass ich nicht in jedem Detail alles besser kann als meine Mitarbeiter, aber ich muss schon in einem Themenbereich einen besonderen Mehrwert tatsächlich auch liefern. Ja, ja. Und damit sind wir dann auch schon bei Kommunikation, Modern Leadership. Wie kriege ich das alles transportiert? Ja, und dieses lebenslange Lernen kann man auch verbinden mit dem Thema Transformation, weil das bindet das ganze Thema dann ab. Lebenslanges Lernen brauche ich ja deshalb, weil wir uns in einer permanenten Veränderung Das wären für mich die Punkte, die wichtig sind für Führungskräfte. Und die haben sich auch ein bisschen verändert. Auch die.
Ein Stichwort Transformation. Was zeichnet Führungskräfte aus, die Transformation aktiv gestalten können?
Also Empathie. Möglich, also zu verstehen, wie die anderen ticken, was ihnen Angst macht, was sie besorgt, auch was sie beeindruckt. Also das finde ich schon einen sehr wichtigen Punkt. Eine gewisse Hartnäckigkeit, an den Themen dran zu bleiben. Auch die Erfahrung haben wir eigentlich alle. dass wir wissen, dass wenn man einmal was gesagt oder gemacht hat, dass es noch lange nicht angekommen ist, sondern dass man auch Themen, dass man einen langen Atem haben muss, um an Themen dran zu bleiben, Überzeugungsarbeit zu leisten. Es geht eben nicht mit Fingerschnips, dass man Menschen einfach in ihrer Kultur komplett verändert. Das ist das Thema Hartnäckigkeit und andererseits natürlich auch eine gewisse Flexibilität, eben zuzuhören und auch ohne den Weg, das große Bild aus dem Auge komplett zu verlieren, eben links und rechts zuzuhören und zu gucken, wie adjustiere ich. Aber ein großes Ziel, wo ich hin will, brauche ich schon. Mhm. Und das sollte ich auch mit einer Hartnäckigkeit verfolgen und nicht müde werden. Es gibt ja Leute, die sagen, mitnehmen gibt's nicht, ich bin ja hier nicht an der Bushaltestelle und so. Aber die Leute zu überzeugen, nennen wir es dann mal so. Und man wird auch nicht jeden überzeugen, aber mit einem Mindestmaß zu verstehen, dass es notwendig ist, dass man den Leuten das Stück für Stück näher bringt, was man davor hat.
Lass uns auch noch mal ein Stück auf deine heutige Tätigkeit eingehen bei Stella Circle. Du nennst dich dort selbst Navigatorin für Führungskräfte auch. Berichte mal ein bisschen von deinen Aufgaben als Navigatorin. Was tust du da konkret?
Ja, es ist ganz witzig. Wir haben bewusst ein Wort gewählt, was nicht Common Sense ist. Andere würden sagen Beraterin, Sparringspartnerin und so weiter. Wir haben gesagt, viele Menschen haben ein Ziel und das Ziel ist, wirksam im Unternehmen tätig zu sein und zu gestalten. Das verstehen sie unter Führungskraft oder unter Ziele. Und wir haben gesagt, wir wollen Menschen navigieren, ihr Ziel tatsächlich zu erreichen. Navigieren heißt nicht coachen und das heißt auch nicht anweisen, sondern navigieren heißt halt helfen, durchzuführen. Und abstrakt haben wir es mal so formuliert, dass wir gesagt haben, wir optimieren das Leben von Top-Führungskräften durch Impulse, durch Sparring und durch Netzwerk und haben die Erfahrung gemacht, dass der Erfolg wirklich da ist und auch zählbar und messbar. Und um eine Metapher zu verwenden, sagen wir, viele Führungskräfte gehen gerne zum ärztlichen Check-up und finden es sehr motivierend, dass sie zu wissen, dass sie gesund sind, dass sie durchgecheckt sind, dass sie vielleicht etwas optimieren können. Sie gehen aber im Übrigen auch zum Arzt, dann gehen sie vielleicht nicht zum Check-up, aber trotzdem zu der gleichen Person, wenn ihnen irgendwie irgendwo etwas wehtut oder sie denken, da ist etwas nicht in Ordnung. Und so sind wir auch aufgestellt, dass wir sagen, lass uns langfristig eine Beziehung haben. Man wird ja bei uns Mitglied. Lass uns unaufgeforderte Impulse geben, aber komm auch, wenn du Pain Points hast. Und insofern vergleichen wir uns an der Stelle mit so Fachärztinnen für Allgemeinmedizin, die ganzheitlich draufschauen, die Person kennen und im Zweifelsfall auch zum Facharzt noch tieferer Natur schicken, wenn es ganz besondere Themen gibt. Das ist so unser Thema. Und ich sage vielleicht mal noch ein Beispiel. Ein Beispiel finde ich immer ganz gut. Also ich habe eine Person, eine junge Frau, Ende 30 gehabt, die habe ich immer noch, aber die hatte das Thema, dass sie in einem M&A-Prozess sich befunden hat. Also ihre Firma, sie war Geschäftsführerin, wurde von einem strategischen Investor gekauft. So. Und wir wurden ihr empfohlen, da sagt sie, oh, ich habe eigentlich gar nicht so viele Probleme. Und da sage ich, ich will ja auch keine einimpfen, aber tatsächlich wird es ein interessanter Prozess. Und zwar auch für dich. Und am Ende war es dann so, dass ich sie durch den Prozess durchgesteuert habe. Ich sage meinen Namen, Silke. Habe die Silke durch den Prozess durchgesteuert. Und am Ende war es so, wir haben über ihre Positionierung in der neuen Aufstellung gesprochen. Wir haben über ihre gehaltlichen Möglichkeiten natürlich gesprochen. Also wir haben da wirklich attraktiv fünfstellig obendrauf gepackt, haben noch eine andere Vergütungsstruktur geschaffen und haben eben auch in der Transformationsphase befinden wir uns jetzt, habe ich sie dann begleitet. Und das sind so Themen, eigentlich war ihr gar nicht klar, dass sie vor fast einem Problem steht. Ja. Irgendwie kam sie aber dennoch zu uns. Und andererseits haben wir es denn wirklich in eine echt gute Form gebracht, also wir beide, sie mit mir zusammen, weil sie hat toll mitgearbeitet, dass sie sich da sehr gut in dem neuen Konzern positioniert, dort eine Karriere macht, mehr, ehrlich gesagt mehr Geld kriegt und auch gestalten kann. Mhm.
Super. Nur so ein Beispiel. Ja. Du berätst ja auch ganz konkret Aufsichtsräte und Beiräte. Was sind für dich die Kernaufträge eines modernen Aufsichtsrates, gerade in den heutigen Zeiten, die ja doch sehr volatil sind?
Ich persönlich finde, Zukunftssicherung ist ein sehr wichtiges Thema. Nicht nur die Kontrolle um der Kontrolle willen, sondern aktives Mitdenken in der Strategie, im Risiko und auch in der Kultur. Ich finde, Aufsichtsräte sind deutlich mehr auf Langfristigkeit ausgerichtet und müssen sozusagen die Fragen stellen, die dahinter eben tatsächlich auch eine Rolle, spielen. Also ich bin ja nicht in zigtausenden Aufsichtsräten, ich kenne natürlich auch viele und also viele Menschen, die das sind. Und daher bekomme ich, also es ist nicht immer nur meine persönliche Erfahrung, aus meinen eigenen Mandaten, aber in der Tat stelle ich fest, dass sehr, sehr viel Thema reines Risikosteuerungsmanagement ist. Und ich sage, wir müssen deutlich mehr in Chancen aktiv sein und deutlich langfristiger auch die Themen denken. Und das hast du ja oft, dass der operativ Verantwortliche eben sehr stark auf das Jetzt und Hier und kurzfristig nächste Quartal schaut und sich eben nicht die Zeit nehmen kann. Im Grunde auch das ist fast ein bisschen wie ein Mentoring, auf die strategischen Themen aufzusetzen.
Welche Kompetenzen fehlen deiner Wahrnehmung nach Aufsichtsratsgremien heute am dringendsten?
Ehrlich gesagt schon oft das Thema Digitalkompetenz, weil das ist auch Wahnsinn, da überhaupt dran zu bleiben. Ja, Digitalkompetenz, habe ich immer das Gefühl, dass ich will nach oben und die Rolltreppe fährt nach unten. Alleine um den Status quo zu erhalten, kompetent zu sein, muss ich ja schon laufen. Digitalkompetenz ist oft so und auch so Governance-Strukturen tatsächlich systematisch aufzusetzen und zu denken, finde ich, also es wird viel willkürlich und kurzfristig geschaut. Ja, und das Thema Transformation, Change, ja, da wird schon auch, also man hat ja auch oft Sorge, bestehende Strukturen zu zerbrechen. Und ich denke, darüber muss man auf jeden Fall diskutieren. Man muss nicht immer die wildesten Sachen umsetzen. Man muss die Themen anstoßen und vielleicht in kleineren Dosen anfangen umzusetzen. Und ja, auch mal disruptive Fragen zu stellen. Das ist eine Kompetenz, die ich glaube, die nicht so stark ausgeprägt ist. Ich war neulich in einer Runde, das war so eine persönliche Mittagessenrunde mit Aufsichtsrätinnen und da sprachen wir auch so über ein Thema. Da ging es um ein prominentes Aufsichtsratsthema und einen prominenten Aufsichtsrat und da haben wir dann gesagt, na stellst du denn diese Frage? Und da sagte die Person, ich schon, aber ich weiß auch, was das im Zweifelsfall bedeutet, dass man dann vielleicht mich unbequem findet und ich finde, das sollte nicht so sein.
Welche konkreten Fragen sollten die Aufsichtsräte dem Vorstand denn stellen? Tun es aber zu selten.
Ja, also es gibt zum Beispiel eine Frage, die ich gut finde, die heißt, was passiert denn eigentlich, wenn wir das und das nicht machen? Also beleuchten wir eigentlich Chancen auch wirklich systematisch? Das finde ich wirklich, also wir sprechen oft über Risiken. Was steht direkt vor der Nase? Diese Fragen müssen wir natürlich auch stellen, das halte ich für sehr wichtig, aber auch die Chancen, wenn wir an etwas uns nicht beteiligen. Ich sage mal jetzt ein Beispiel, was vielleicht auch provoziert, es kommt aus meiner Branche, das ist das Thema Krypto. Die Banker wehren sich ja oft sehr stark, jetzt geht man immer mehr über zu sagen, ja, wir verwahren das auch, wenn es um aktive Beratung geht. Ich weiß, dass da viele Risiken enthalten sind. Ja, aber sich damit zu beschäftigen und klar zu sehen, welche Strukturen hier geschaffen werden, da kann ich nicht sagen, das ist alles, ich sag's mal so, ja, oder das ist Quatsch oder das wird nicht passieren. Das ist wichtig, also welche Chancen verpassen wir und auch welche Risiken übersehen wir und lass uns ruhig die Risiken auch rausbohren und darüber intensiv diskutieren, sind es tatsächlich welche und wie begegnen wir ihnen? Solche Fragen öffnen, finde ich.
Cybersecurity, ESG, Risikomanagement und, die Agenda der globalen Herausforderungen wird ja auch immer länger. Was sollte Priorität haben, wenn eben nicht alles gleichzeitig geht und funktioniert?
Ja, es geht ja nicht immer alles gleichzeitig, absolut. Also ich finde, Risiko-Chancen-Kompetenz ist eines der wichtigsten Themen, diese Frage, die ich davor gesagt habe. Und ich finde tatsächlich auch das Thema Talente Auch wenn man denkt, Wahnsinn, was passiert eigentlich da gerade mit der KI? Man brauche so viele Menschen gar nicht mehr, so sehe ich das nicht. Gerade in diesen Positionen, über die wir beide ja oft sprechen, das Talentthema im Blick zu haben, eine langfristige Strategie zu haben, halte ich für ein ganz wichtiges Thema, weil dadurch entstehen dann auch viele andere Fragen. Weil Talente sind ja welche, die auch den Mund aufmachen, ja. Aber das sind die Themen, die ich jetzt für extrem wichtig halte.
Thema Diversität in den Gremien, ist das eine Pflichtübung oder ein echter Werttreiber? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Für mich ist es ein Werttreiber. Mhm. Diese Pflichtübungsgeschichte findet ja, ich bin ja eine Frau, findet ja fast jede Frau im ersten Schritt schwierig. Und am Anfang sagen alle Frauen, ich will nicht die Quote, ich sag jetzt mal Diversität in dieser Beziehung, ich will nicht die Quote haben, weil ich will gut sein und deswegen auch befördert werden oder weiterkommen. Insofern ist es ein bisschen Spagat, die Frage. Ich finde, dass es ein Werttreiber ist. Diversität an sich. Und Diversität ist für mich nicht nur geschlechtsspezifisch. Diversität sehe ich noch ganz anders. Diversität sehe ich in den Typen. Der Typ Mensch, der so energetisch und quirlig ist, versus der Typ, der ruhiger und gelassener ist, der risikoorientierte, der chancenorientierte, die miteinander zu verweben. Auch die verschiedenen Generationen, verschiedene Herkünfte. Also Herkünfte nicht immer nur, in welchem Land bin ich geboren, das auch, aber auch einfach Kulturen. Kommt jemand aus dem Mittelstand, Konzern, wie mische ich die Leute? Ich liebe Mischung, die ist viel, viel anstrengender. Es wird viel mehr gefragt und gesprochen, aber ich glaube, also es ist ja auch nachgewiesen, dass es ein echter Werttreiber ist. Man wird es nicht schaffen ohne ein bisschen Verpflichtung. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Es ist eben doch nicht immer so.
Prima. Ganz lieben Dank für die wertvollen Einblicke in deine Arbeit und vor allem auch für die Empfehlungen, die du ausgesprochen hast jetzt. Das macht neugierig auf mehr. Lass uns doch so langsam zu unserer Schlussrunde auch kommen. Wir haben die letzten 5, 6 Fragen, sind immer die gleichen an meine Gesprächsteilnehmer. Das ist auch immer nochmal was sehr Persönliches. Welcher Rat hat dein Leben am meisten geprägt?
Ich weiß gar nicht, von wem ich diesen Rat bekommen habe. Sei selbstverantwortlich. Mach dich möglichst von wenigen Menschen oder Themen abhängig.
Mit wem würdest du gerne einmal Abendessen gehen und dich intensiv austauschen?
Eine sehr schöne Frage. Es würde sehr wechseln. Das würde sehr, sehr wechseln. Und ich glaube, ich würde Personen aus der Vergangenheit nehmen, die es nicht mehr gibt. Und das wäre zum Beispiel Alexander von Humboldt.
Okay, interessant.
Der so wahnsinnig weit denkend ist und so vorausschauend war und so modern und für so vieles interessant war. Und wenn der mir seinen Blick auf die jetzige Welt geben könnte, das wäre wahnsinnig interessant.
Schön. Welches Buch sollte jeder einmal gelesen haben?
Oh, es gibt sehr, sehr viele Bücher, die ich wirklich interessant finde. Was ich aber immer noch interessant finde, aktuell, immer wieder mal, sind so Zukunftsbücher von Harari. Ich finde, der hat einen Bogen gespannt über die Geschichte, die mich persönlich so demütig und klein fühlen ließ, wie so eine Ameise. Und so ein bisschen Abstand hilft sehr. Und seine Prognose nach vorne hin ist ein bisschen unheimlich, aber schon wichtig. Mhm. Und das anzuschauen, wie wird sich die Welt entwickeln, aber wie war es auch, ich finde, das wird uns allen sehr stark einen größeren Blick geben.
Prima. Wenn du 3 Dinge nennen müsstest, die unsere Zuhörer aus unserem Gespräch heute mitnehmen, welche wären das?
Reflektiere dich regelmäßig und schaue, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Das muss nicht laufend sein, aber immer wieder mal setze so Stops ein. Und gucke, ist es eigentlich noch das, was ich wollte? 2. Punkt wäre der Punkt, bleib neugierig, lerne. Auch wenn es manchmal ein bisschen unbequem und anstrengend ist, so wie der Sprung ins kalte Wasser. Wir wissen alle, wie wir uns hinterher fühlen, nachdem wir denn die 2000 Meter oder 1000 oder was auch immer geschwommen oder so und so viele Kilometer gelaufen sind. Anstrengung und was geschafft zu haben, ist sehr motivierend und gibt echt Glücksgefühle, finde ich. Und der 3. ist, Ja, bleib selbstbestimmt, was viel damit zu tun hat, investiere in dich selbst, in dein Wissen, auch in deine Verfassung, wie es dir persönlich geht. Kümmere dich um dich selbst, nur dann kannst du richtig gut sein und für andere gut wirksam.
Schön, schöne Empfehlung. Jetzt nochmal eine Frage an deinen kreativen Geist. Du hast ja vorhin erzählt, dass du ja eigentlich ursprünglich mal eher kreativ arbeiten wolltest. Wir haben hinter unseren Sesseln ja die große Betonwand in der Gain Leadership Lounge. Wenn du als Graffiti-Künstlerin die besprühen könntest, diese Wand, was würdest du uns hinterlassen?
Ich würde wahrscheinlich im ersten Schritt weniger darüber nachdenken, was ich hinterlasse, als welche Farben ich nehme. Das wäre schon mal jetzt in der Antwort. Ich würde wahrscheinlich Gelb nehmen, Pink und Grün. So Wachstum, Sonne und irgendwie Freude.
Schön. Liebe Stefanie, ganz herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr über dich, über Stella Circle, über deine Arbeit erfahren?
Sehr gerne auf LinkedIn. Also wer uns auf LinkedIn folgen will, Stella Circle, haben wir inzwischen schon eine kleine nette Community aufgebaut und auch im Netz www.stella.circle.com, genau, stella@circle.com.de. Man findet uns. Und ansonsten mich einfach auf LinkedIn anschreiben oder eben auf der Homepage das Kontaktformular nehmen. Und dann können wir diese Dialoge im Einzelnen weiterführen.
Super, schön. Ganz lieben Dank, dass du heute da warst, das versprechen konnten. Und es macht auf jeden Fall neugierig, dran zu bleiben und freue mich auch, wenn wir unseren Dialog fortführen.
Ich mich auch. Vielen Dank für die schönen Fragen, vor allem die letzten überraschenden, die zur Kreativität angeregt haben. Danke, Thorsten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge mal wieder gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, gebt uns ein Feedback und bleibt neugierig. Bis zur nächsten Folge der Gain Leadership Lounge wünsche ich allen eine gute Zeit. Euer Thorsten Bach.